Zentrum in Wien, im Bezirk, es ist Josefstadt, oder?
Neubau,
ja, also genau im Zentrum, auch geografisch. Und sagt, wir nehmen uns mal 2 Stunden Zeit oder das, was davon noch übrig ist, um darüber nachzudenken, was halten wir eigentlich von unseren Klienten. Also, wir sagen, wir wollen diese aktiven Subjekten erziehen, was heißt das eigentlich? Und haben, und sagt, wir geben einen kurzen Input. Das ist ein bisschen unscharf, aber kannst du euch noch lesen. Ich habe die Idee, kurz zu erzählen, wie denn so in Forschung, was so die medienpädagogische Fachdiskurs ihnen erzählt, was Menschen sind. Und Arno hat Reflexionen einer Praktikerin aus 2 Perspektiven. Wie schaue ich auf meine Klienten, wie die auf mich? Wir hoffen dann so in knapp 20 Minuten durch zu sein und wollen dann 2 Murmelgruppen bilden, um 2 Fragen zu diskutieren. Blitzlicht heißt da eine Idee ist, wir diskutieren 20 Minuten, 2 Gruppen gehen sich, glaube ich, gut aus bei den Teilnehmern. Ja. Und dann haben wir jeweils 5 Minuten eingeplant, um die Ergebnisse kurz ins Plenum zurückzuspiegeln. Wir können das ein bisschen flexibel handhaben, wenn wir schneller sind. Grundidee, der Mensch in der medienpädagogischen Forschung. Also Sie müssen wissen, die Erziehungswissenschaft war noch nicht lange Freund von Medien. Also auch schon bei Buch war die Erziehungswissenschaft kein Freund von Medien. Und Sie können, so als das Buch aufkommt, erste Diagnosen sehen, die gegen die Lesewut sind. Also generell, irgendwann hat man erkannt, irgendwie, dass Lesen generell nicht schlecht ist, aber so Schmutz und Schund geht nicht. Also populäre Medien waren immer böse. Und als das Buch dann irgendwie akzeptiert wurde, gab es dann, Dieter Barker hat das genannt, den pädagogischen Willen gegen den Sehsinn, eine Abneigung gegen Kino, Schaulust. Und es gibt so Berichte aus den 1910ern, wo ein Lehrer beschreibt, wie er ins Kino geht. Und das ist ein grauslicher Bericht, weil alles ist dreckig, es ist dunkel, man will sich gar nicht vorstellen, was da passiert. Was noch kommt, man weiß es nicht. Also über Computerspiele wird auch nicht positiv diskutiert. Die VR-Brillen werden kommen. Also es wird irgendein neues Medium kommen. Ich weiß nicht was, aber ich weiß schon, der erste Mensch, der erste Pädagoge wird sagen, oh mein Gott, wir gehen alle unter. Die grundlegende Haltung dahinter ist so etwas, dass der Mensch ein schutzbedürftiges Wesen ist. Also es kommt ein neues Medium, eine neue Technologie. Wir sind der ausgeliefert und müssen nun die Menschen schützen. Das war lange Zeit die Reflexion. Und es wird dann immer die Geschichte erzählt, der Startpunkt von Medienpädagogik ist, sich dagegen zu wehren. Leider ist und wir machen nicht mehr Schutz, wir machen Medienkompetenz. Leider ist die Geschichte nicht ganz so einfach, weil auch Dieter Barke beginnt, also nicht im engsten Sinne bewahrpädagogisch, aber also mit einer Grundidee. Also Barke redet nicht von Computern, das ist 1973 die Habilitation, die geht es um das Mediensystem, Massenmedien, Fernsehen, damals noch zweigliedrig in Deutschland und Privatfernsehen kam später. Und er spricht vor allem von Zeitungskonzernen und er sagt, Öffentlichkeit ist in einer Erscheinungsform ein System, das mehr und mehr produziert von Public Relations Managern, großen Medienkonzernen. Und wenn das so ist, dann müssen wir pädagogisch so annehmen, dass wir die Jugendlichen und Kinder dazu befähigen, ihre unmittelbaren Erfahrungen, also die echten, was immer das sein soll, und die aus ihnen resultierenden Interessen gegen die gemachte Kommunikation zu halten und behaupten zu lernen. Also einen Widerstand gegen die Wilderflut auszubilden. Thomas Damberger hat heute ähnlich argumentiert. Also es gibt die wahre Interesse, die Vernunft sozusagen. Wir müssen vielleicht das kapitalistische System mal kritisch sehen. Und das kann man Barke heute noch argumentieren. Aber das grundlegende Argument bei Barke ist nicht, Medien sind toll, sondern irgendwie, wir müssen uns irgendwie dagegen behaupten lernen. Also 2. Ebene, schutzbedürftiges Wesen, lernbedürftiges Wesen. Vielleicht, ob man es hinten noch sehen kann, also der Fernseher sagt, you are free, und der arme Konsument, I am free. Richtig schön ist das bei Life of Brian, ihr seid alle Individuen. Wir sind alle Individuen, wenn Sie das kennen. Der wirkliche Umschlag zu einem aktiveren Subjekt, wie Bernd Schorb es nennt, kam in der Medienwirkungsforschung, in der Kommunikationswissenschaft vor allem. Die haben lange Zeit Medienwirkungsforschung betrieben. Die Grundfrage ist, was machen Medien mit Menschen? Methodisch, so Fokusgruppe, also quantitative Studien, man hatte beobachtet und Reaktionszeiten gemessen und sonst was. Reizreaktionsschema, methodisches Arsenal, Psychologie. Und das Ganze wurde dann, und wir sind ja jetzt erst in den 70ern, also in den 80ern wird es richtig stark, die Mediennutzungsforschung, die gefragt hat, unter Stichworten wie Mediensozialisation, Medienaneignung, Medienhandel, neuerdings medialer Habitus, was machen Menschen mit Medien? Um fest zu fragen, was haben die für eine Bedeutung? Und da steckt irgendwie eine andere Idee hinter von Mensch. Nicht mehr jemanden, der Opfer ist und wo nun die Schäden deskribiert beschrieben werden. Bitte so bei Schäden immer mit Anführungsstrichen. Sondern aktive Subjekte. Bernd Schorb hat das geprägt, der sagt, Menschen sind Wesen, die Medien in Dienst nehmen, sie gebrauchen und zu aktiven, mitgestaltenden Auseinandersetzungen. Aber wir sind keine Opfer von YouTube. Wir sind auch keine Opfer von Google, von Siri, von Apple, wen immer Sie da wollen. Wir nehmen das in Dienst und das Interessante ist zu fragen, was wollen wir denn damit? Also warum nutzen wir YouTube? In diesem Fall Selbstdarstellung bei diesem Film- und Videobeispiel. Es ist irgendwie was anderes als das arme zu schützende Subjekt. Es ist jemand eine pädagogische Konsequenz dann, das zu unterstützen. Dann gibt es irgendwie, kam dann irgendwann, ach, das hat sich eh alles erledigt, so Medienkompetenz, können wir vergessen. Es gibt ja die Digital Natives, wird ja gerne, also Politiker lieben dieses Wort viel mehr als eigentlich wir Praktiker, glaube ich, und wir Forscher sowieso nicht. Interessante ist, es wird immer erzählt, die wachsen mit Computern auf, die können doch alles. Aber erstmal ist die Idee eh naiv. Das Zweite ist, der Begriff wurde von Prensky geprägt und immer wird Prensky zitiert. Prensky hat viel Müll geschrieben, aber das gerade nicht. Die Kernargumentation von Prensky ist, die wachsen mit neuen Medien auf, haben neue Gehirnstrukturen, also die können irgendwie schneller verarbeiten, auch das würde ich bezweifeln, und weil sie andere Gehirnströme haben, müssen wir Pädagogik ändern und anders lehren. Und seine Antwort ist Game-Based Learning. Die kommt sehr überraschend, er hat nebenberuflich eine Firma, die genau das verkauft, aber über Medienkompetenz steht da nichts drin. Es steht was über Kritikfähigkeit drin. Und er sagt, ja, die Kritikfähigkeit war schon immer Bildung und das brauchen wir weiterhin. Also Inhalte verändern sich nicht. Nur anstatt nun lange Texte zu lesen, müssen wir ein Serious Game machen. Das ist Prensky. Das ist Bildung in der digitalen Welt. In der Art zu argumentieren, wenn Sie diese Prensky folgen, haben Sie einen sehr naturwissenschaftlichen Blick. Also ich bin mein Gehirn. Ich bin hoffentlich mehr. Und dann gibt es so neuere Ansätze, die mache ich relativ kurz, weil die sehr theoretisch-philosophisch sind und abseits jeglicher Vermittlungspraxis bisher. Benjamin Jörissen hat eine dicke Arbeit geschrieben, wo er herausstellt, dass Medien Bedingungen für Bildungsprozesse und Subjektivierungsprozesse sind. Das ist viel ganz banal erklärt, wenn Sie können sich selbst erst als Computer beschreiben und sich die Frage stellen, ob sie mehr sind als ihr Gehirn, dass man schreiben kann, wenn sie wissen, was eine KI ist zum Beispiel. Und sagt, also die Idee ist, dass uns Medien bestimmte Denkräume ermöglichen, die wir ohne sie nicht gehabt hätten. Das ist eine sehr allgemeine Aussage und ja, sie brauchen Sprache und die Idee, die Benjamin Jörissen ausführt, ist, sie sind, wer sie sind, weil sie bestimmte Medien gebrauchen. Ohne jetzt dadurch definiert zu werden. Eine komplexe Anthropologie gibt es von Matthias Jung, der sagt Artikulation. Der sagt, Artikulation heißt zwei Dinge. Ich artikuliere mich und ich komme erst zum Gedanken, weil ich das irgendwie im Medium ausdrücken muss. Also damit ich irgendwie meinen inneren Gedanken ihn mitteile, muss ich die in Sprache oder in irgendeine andere Form gießen. Und was Matthias Jung dann sagt, ist festzustellen, bestimmte Medien haben bestimmte Formen. Und für so logische Gedankengänge, ist seine These, ob ich die teile, weiß ich nicht, brauchen sie Sprache, brauchen sie Schrift, während andere Medien wie bildliche Geschichten eher zur Emotionalität geeignet sind. Also er hat die These, sie können mit Bildern nicht diskutieren. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich kenne zum Beispiel keinen wissenschaftlichen Aussatz, der nur aus Bildern besteht. Aber ich weiß nicht, ob er prinzipiell möglich wäre, wenn wir nicht verbohrt wären und das Peer-Review-System mit immer rausschmeißen würde. Dieser Jungbuch sind 600 Seiten, philosophische Anthropologie und zu Pädagogik kommt er leider nicht. Ein interessanter Satz steckt drin, dass unterschiedliche Medien unterschiedliche Dinge können und dass wir diese Frage, ist der Computer besser als das Buch oder sowas und brauchen wir Laptops oder Schulbuch, einfach vergessen können, weil beide ihre Vor- und Nachteile haben. Also Schulbücher halten nicht so lange zum Beispiel. So viel erstmal als Idee, was gerade in der Wissenschaft irgendwie rumläuft. Ich übergebe mal kurz mich samt Aufnahme.
Eine kleine Umbauphase. Ist es lesbar? Schlecht, oder? Ja. Ich meine, da ist jetzt nichts, was... Ah, es ist wirklich sehr hell.
Ich suche, ob ich irgendwo einen Schalter finde, um das Ding runterzumachen. Hier an der Seite vielleicht.
Der Seite, das ist natürlich...
Ja, einstweilen lese ich, was da steht. Wenn Part ist jetzt dann aus der Ja. Es Wolfgang, vielen Dank. Ich glaube, wir nähern uns der Lesbarkeit an.
Ja, ich lasse es einfach
ganz gut. Jetzt aus der Perspektive von medienpädagogischer Praxis gesprochen, dass was ich glaube, dass der Mensch ist, prägt ganz entscheidend mit, wie ich plane, wie ich handle und wie ich den Erfolg oder Misserfolg von den Sachen, die ich anbiete, tue, evaluiere. Und als Wolfgang mich gefragt hat, ob wir diesen Workshop gemeinsam konzipieren, nahm ich es zum Anlass, eben über diese Bilder nachzudenken, die, wie gesagt, immer da sind, auf uns, auf unsere Arbeit einwirken, gelegentlich ausgesprochen und explizit zum Beispiel als Bestandteil von unseren Praxiskonzepten, viel häufiger jedoch unbewusst und unausgesprochen. Und das ist ja nicht ein Menschenbild, sondern es ist in Wirklichkeit eine ganze Galerie von Bildern, auch eine große Bandbreite von utopischen Idealvorstellungen bis albtraumhaften Zerrbildern und oft auch sich gegenseitig widersprechend. Und es ist dann auch immer eine Frage in der Praxis, wer schaut da jetzt genau auf wem? Und da gibt es für mich jetzt drei zentrale Ebenen, auf die ich ein bisschen eingehen möchte. Also erstens sind es natürlich wir als Pädagogen, Pädagoginnen, die schauen auf unsere Zielgruppen, auf die Jugendlichen und haben eine gewisse Vorstellung, wie sie denn sind. Dann bin ich als Pädagoge, Pädagogin mit einer Wunschvorstellung oder mit einer Erwartungshaltung mir selber gegenüber, wie ich sein und wirken möchte und mit einer Vorstellung davon, was dabei wirklich rauskommt. Und zuletzt sind es natürlich auch unsere Zielgruppen, die ein gewisses Bild haben von uns als Pädagogen, Pädagoginnen und das, wie sie uns wahrnehmen, spielt auch eine ganz gewichtige Rolle darin, wie wirksam die pädagogischen Prozesse werden, die wir zu gestalten versuchen. Und ich fange jetzt einmal mit dem Naheliegendsten an. Das sind jetzt wir und wir schauen auf unsere kindliche, jugendliche Zielgruppen. Zunächst einmal, ich denke, das ist vermutlich der Ausgangspunkt oder der Anspruch, den nehme ich mal an, jeder von uns hat. Wir agieren aus ein positives Menschenbild raus. Unserem pädagogischen Handeln liegt ein positives Menschenbild zugrunde. Nur die Sache ist die, wenn ich meine Zielgruppe so betrachte und wenn ich dann beginne, sie im Kontext ihres medialen Alltags und ihrer Mediennutzung zu betrachten, so passiert es sehr häufig, dass mein positives Menschenbild sich durch die Hintertüre verflüchtigt. Und das möchte ich ein bisschen detaillierter ausführen. Jetzt, was wären so Bestandteile von einem positiven Menschenbild? Da bin ich ein bisschen bei den Themen von Thomas von vorhin. Eine Ausgangsprämisse ist das Bild von Mensch als ein Wesen, der wachsen möchte, als als ein Wesen, das neugierig ist, das lernen möchte, das eben mehr aus sich machen möchte. Ist, denke ich, so eine Grundprämisse für alle Bildungsprozesse, weil wenn ich nicht daran glaube, warum würde ich dann pädagogisch handeln? Die Sache ist die Zielgruppe im Kontext mit Medien, und es ergibt sich ein anderes Bild. Das heißt, plötzlich bin ich in Diskursen wie Informationsverhalten gekennzeichnet durch Faulheit, diese bequeme, wenn was Wichtiges passiert, wird es mich schon finden, Haltung, Rechercheverhalten, wir alle jammern drüber, die über den ersten Google-Treffer nicht hinausgeht. Und seit ein paar Jahren haben wir alle angefangen, von Echokammern zu reden, von dem Tendenz, sich in diesen gemütlichen Räumen einzunisten, wo man nur noch auf jene hört, die genau die gleiche Meinung vertreten wie wir selber. Also da ist von diesen offenen, neugierigen, lernwilligen, fähigen Wesen, also bleibt dann mitunter nicht wahnsinnig viel mehr übrig. Dann, jetzt bin ich genau dort, was der Vortrag unten war, der Mensch als ein kreatives, schöpferisches Wesen mit Schaffenskraft. Ich denke, wollen wir alle dran glauben, das ist etwas, das wollen wir fördern. Aber dann, man schaut in den Medien und nimmt die Leute plötzlich wahr als eher in eine bequeme Konsumhaltung, sich zurückziehend. Wir reden viel darüber, wer nicht wie viel Zeit mit welchen Medien vergeudet, unproduktive Tätigkeit, verlorene Lebenszeit. Also diese Diskurse sind ganz, ganz schwach, ganz stark. Und dann zuletzt das, was den Mensch so im Wesen ausmacht, seine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, eigenverantwortlich zu agieren, selbstbestimmt zu agieren, ist, denke ich, für uns alle ein ganz, ganz wichtiges Ziel in unserer pädagogischen Tätigkeit, dies zu fördern. Aber im Kontext von Medien scheint der Fokus wieder woanders zu liegen. Und wie Wolfgang das vorhin schon gesagt hat, wir sind immer wieder beschäftigt mit der tatsächlichen oder vermeintlichen Schutzbedürftigkeit, sehen allen voran jetzt die Jüngeren als es gefangen, getrieben, ausgeliefert. Das Wort süchtig fällt auffallend häufig in unterschiedlichen Kontexten. Und so scheint unser Glaube an diese Eigenverantwortlichkeit scheint dann doch häufig relativ gering. Und ein bisschen ein anders gelagertes, aber ein ähnliches Bild bekomme ich dann, wenn ich quasi mich selber betrachte und an dem Anspruch, den ich an mich habe als Pädagogin, um wirksam zu sein in medienpädagogischen Kontexten. Und was ich fürchte, ist die Wirklichkeit. Genauso sollten wir natürlich auch sein. Offen, neugierig, lernwillig, quasi das Neue umarmend und mit Freude da hineinstürzend und uns das aneignend. Real, dadurch, dass das so viel ist, weil es so schnell ist, was, denke ich, uns häufig beschäftigt. Wir haben ständig das Gefühl, hinterher zu hecheln. Aus dieser gefühlten eigenen Unzulänglichkeit ergeben sich dann diese völlig uninteressanten Rechtfertigungsdiskurse. Und weil es mir dann too much ist, lehne ich auch Dinge ab, ohne sie überhaupt erst angeschaut zu haben. Ich denke, also diese Medienbildungsprozesse sind ja so Prozesse der Orientierung und Ortung, also sich selbst zu verstehen, die Welt zu verstehen. Und ich glaube, in diesen Prozessen brauchen Kinder und Jugendliche immer wieder eine erwachsene Perspektive, also die Perspektive von jemandem, der die aufgrund Lebenserfahrung mehr an Orientierung anbieten kann oder hat, und ein solides Gerüst von Werten, also in diesem Sinne geerdet. Nur gerade im medienpädagogischen Kontext begegnen mir auch selbst häufig Themen, wo ich davor stehe, wie die Maus vor Schlange, wo von ich bin orientiert, ich kenne mich aus, noch keine Rede sein kann. Das, was heute hier am Vormittag an manchen Workshops Thema war, Big Data, ist für mich so ein aktuelles Beispiel davon, wo ich erst für mich dabei bin, da mich hinein zu navigieren und zu fragen, was heißt das jetzt für uns als Menschen, und befinde mich genau dort, wo meine Zielgruppen auch in Wirklichkeit überhaupt nicht weiter vorne. Dann der Wunsch an einem selber, weil Mediennutzungsverhalten, Medienvorlieben, gerade wenn wir von Heranwachsenden reden, ja immer total viel mit den Kids selbst zu tun haben. Also der Anspruch, dass ich als Pädagogin ihnen da stets mit Respekt begegnen möchte und ohne Vorurteile. Und auch da aber finde ich mich dann doch auch immer wieder in eine andere Position. Und damit will ich gar nicht sagen, pädagogische Kontexte sollten humorlos sein. Also das über Dinge lachen, über sich selber lachen, soll da sehr wohl einen Platz haben. Aber wir wissen es alle, also das ist der schmale Grat zwischen mit jemandem lachen und mit jemandem auszulachen. Und den Balance zu halten gelingt, also zumindest mir nicht immer. Und ja, gerade in dieser komplexen Welt, im Kopf habe ich natürlich ein, was ich bezeichne als ein zeitgemäßes Verständnis von meiner eigenen Rolle. Das heißt, ich gehe schon lange nicht mehr davon aus, dass ich diejenige bin, die quasi weiß, wo es lang geht und die mehr Wissende ist, sondern ich verstehe Lernen als ein gemeinsames Prozess, wo ich auch eine Lernende bin. Das ist auf einer Kopfebene. Aber erstaunlich oft komme ich dann doch trotz dieses Rollenverständnis, den ich angeblich habe, in die Situation, wo ich feststellen muss, Mensch, es schmerzt, sagen zu müssen, ich weiß es nicht. Obwohl ich eigentlich damit gar keine Schwierigkeit haben müsste. Und dann merke ich, wie ich ärgerlich werde den Jugendlichen gegenüber, die mir gerade diese schwierige Frage gestellt hat. Umso mehr noch, wenn er dann auch den Satz fallen lässt, dass ein Kollege oder eine Kollegin ähnliches Problem gestern schon hat lösen können, dass es diese eigenen Unzulänglichkeiten, die Bereiche, wo ich meine eigenen Unzulänglichkeiten empfinde, da beginnt dieses Bild von, wie möchte ich eigentlich sein als Pädagogin zu schwimmen. Und dann ist noch dieses leidige Thema Vorbild. Wir alle, die auch mit der Zielgruppe Eltern arbeiten, wissen, dass das, was wir Erwachsenen sagen, weitaus weniger wirkungsmächtig ist, als das, wie wir selbst unsere Leben mit Medien gestalten. Und ich denke, also niemand von uns möchte das eigene Mediennutzungsverhalten gestalten, rein nach diesen Vorbildgedanken, weil das ist anstrengend und langweilig. Aber ein bisschen mehr Vorbild könnte schon sein. Also habe ich wieder gedacht an dem Vormittagsworkshop über Kryptopartys. Also auch ich befinde mich dort, wo die Jugendlichen auch. Ich habe dieses diffuse Problembewusstsein, aber tatsächlich faktisch machen oder verändern tue ich nicht. Ja, und dann noch die letzte Baustelle. Wie sehen denn die Jugendlichen mich, die Jugendlichen, mit denen ich arbeite. Und ich denke, das wären so die Dinge, die gegeben sein sollten, damit das, was wir gemeinsam rund um Medien machen, fruchtbar ist, gut verläuft. Das sind für mich so diese, ein bisschen so diese Minimalanforderungen. So müssten sie mich wahrnehmen. Und dann frage ich mir, weil so richtig wissen kann ich es ja nicht. Ich kann Rückmeldungen lesen, ich kann Stimmungen lesen. Aber das ist so das, wovor man sich dann fürchtet und wo irgendwie klar ist, wenn das Bild ist oder wenn das ist, wie sie mich wahrnehmen, sind alle meine Bemühungen für, ja, eh lieb. Ja, worauf ich mit diesen ganzen hinaus wollte. Als Medienpädagogen, Medienpädagoginnen, das, was wir tun, findet statt in einer Gesellschaft, wo, du hast da einiges angeführt, wo rund um Kinder, Jugendliche, Mediennutzung, Medienalltag also tendenziell sehr problembehaftet diskutiert wird. Und diese Diskurse überlagern ein bisschen dann auch unsere Wahrnehmung oder funken da rein, wenn wir nicht aufpassen. Also gerade wenn wir wenig Zeit haben zu reflektieren oder gerade wenn wir müde sind oder überfordert. Und es ist schon wichtig, also diese Herausforderungen oder diese Problemlagen oder diese Risiken wahrzunehmen. Aber unterm Strich müssen wir trotzdem daran glauben, dass diese Probleme lösbar sind, dass wir und unsere Zielgruppen mit diesen Risiken umgehen lernen können und dass die Herausforderungen, dass die meisterbar sind. Also da eine gute Balance zu halten und sich nicht von diesen Negativdiskursen unterkriegen zu lassen. Also für mich, als ich das geschrieben habe, das war echt erkenntnisreich, weil ich gemerkt habe, ich behaupte das eine. Und wenn ich dann schaue, worüber diskutiere ich zum Beispiel mit Kolleginnen und Kollegen, ich verweile aber in dem anderen. Und das tut mir nicht gut. Und in diesem Sinne wären jetzt dann auch unsere Arbeitsaufträge für die Murmelgruppen, weil wir denken, dass es uns gut tut, uns immer wieder gegenseitig das zu erzählen, wo es gelingt, wo es klappt. Und wir würden euch jetzt einladen, in kleinen Gruppen darüber nachzudenken, was waren die Momente, und es wäre super, wenn wir in zum Medienpädagogischen bleiben und in Medienthemen, was waren so die Momente, wo Sie zuletzt Ihre Zielgruppe so wahrgenommen haben, mit, ja, da hat jetzt was passiert, da ging was weiter, das war ein toller Moment. Und einfach Beispiele von solchen ganz kleinen Situationen, ist völlig egal, mit welcher Zielgruppe Sie arbeiten, ob mit Jugendlichen, ob mit Erwachsenen. Diese Momente gibt es überall. Da wuchsen Sie über sich hinaus, da ist was passiert, da hat irgendjemand was getan, was ich nie für möglich gehalten habe. Solche Situationen sammeln und die Frage stellen, was war es genau? Was war es genau in diesem Setting, was das ermöglicht hat? Was hat da gestimmt, was war da richtig? Das wäre so die erste Frage. Ist das einigermaßen verständlich? Ja, bitte, hier ist jetzt viel pädagogische Erfahrung, hier in diesem Raum nützen wir sie.